NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Mai 1893. Der Geburtstag der Nazi-Gegnerin Marie Kahle.
Es gibt einen Marie-Kahle-Preis der evangelischen Kirche, der vor allen Dingen eingesetzt wird, um Personen zu ehren, die sich für die Integration von Flüchtlingen einsetzen.
Dr. Thomas Becker, Leiter des Bonner Universitätsarchivs, gehört zu den Befürwortern einer Stadtpolitik, die offensiv an die Opfer des Naziterrors erinnert. Seit dem Jahr 2000 ist eine Allee in Bonn nach Marie-Kahle benannt, seit 2010 eine Gesamtschule. Der Walk of Fame würdigt sie mit einem Foto als Widerständlerin. Über ihren Albtraum in Nazi-Deutschland hat Marie Kahle, die Ehefrau des weltberühmten Orientalistikprofessors Paul Kahle, noch Zeugnis ablegen können.
Es ist eine ganz wichtige Quelle, weil es ein Dokument ist mit einer sehr unmittelbaren, nüchternen Sprache. Es berichtet uns Vorgänge, die wir so eigentlich nicht kennen. Ich glaube, dass auch sowohl für uns, das heißt für die Universität Bonn, als auch für die Forschung zum Nationalsozialismus hier von einer ganz außerordentlichen Quelle gesprochen werden muss.
Zum einen bietet uns das Buch einen sehr detaillierten Einblick in die gesellschaftlichen Mechanismen dieser Zeit. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer gut situierten, angesehenen, bürgerlichen Professorenfamilie und mehr oder weniger über Nacht werden Sie zur Persona non grata.
Der Historiker Kevan Klaus Münster ist Mitarbeiter am Sonderforschungsprojekt Widerstand und Opposition im Rheinland 1933 bis 1945.
Zum anderen stellt das Buch die für unsere Gesellschaft eigentlich so wichtige und schmerzliche Frage: Was hättest du an meiner Stelle getan? Schmerzlich vor allem deshalb, weil solch ein Buch als lebende Anklage dienen konnte.
Marie Gisevius wird heute vor 125 Jahren am 6. Mai 1893 in Dahme geboren. Ihr Vater ist Gutsbesitzer in Ostpreußen, später Professor für Landwirtschaft in Gießen. Während des Ersten Weltkriegs, Marie arbeitet als Volksschullehrerin, heiratet sie den 18 Jahre älteren Professor für orientalische Philologie und Islamkunde Paul Kahle. Von den 7 Söhnen sterben 2 im Säuglingsalter. 1923 zieht die Familie nach Bonn.
Sie war eine sehr energische Frau, die sehr wach war. Sie war politisch sehr interessiert. Wir wissen, dass sie noch vor 1933 sich mit Mein Kampf beschäftigt hat und auch mit Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts. Das war sicher nicht üblich.
Und aus dem, was sie liest, zieht Marie Kahle Konsequenzen. Die Hitlerjugend ist für ihre 5 Söhne tabu.
Sie hat entscheidenden Einfluss auf ihre Söhne genommen, um sich nicht der HJ anzuschließen, solange das möglich war. Sie hat auch in Kauf genommen, dass sie in den beiden Schulen, wo sie waren, Außenseiter waren, um sie vor der Indoktrination durch die Nationalsozialisten zu bewahren.
Auch den Karrieresprung ihres Ehemannes nach Berlin verhindert sie. Paul Kahle hätte dort 1935 Gründungsdirektor des Orient-Instituts werden können. Die direkte Unterstellung unter das Amt von Hitlers Chefideologen Alfred Rosenberg erscheint Marie Kahle jedoch viel zu parteinah. Die Familienstruktur deutet der Historiker Thomas Becker so.
Also man sieht, es war eine sehr tatkräftige, weltzugewandte Frau und damit das genaue Gegenteil ihres Mannes. Paul Kahle ist der klassische Typ des Professors, der aufgeht in seinem Fach, der sich nicht um weltliche Dinge wie zum Beispiel Politik geschert hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass Paul Kahle auch 1938 noch der Meinung gewesen ist, dieser Nationalsozialismus, der ist störend, aber der geht sicher bald vorbei.
Aber dem ist nicht so. Zwar ist das Deutsche Reich 1938 so gut wie bankrott, doch genau das macht die Nazis noch gefährlicher. Ende Oktober vertreiben sie 17.000 in Polen geborene Juden über die Grenze ins Niemandsland. Enteignen und vertreiben lautet die Devise. Daraufhin erschießt ein Betroffener, der 17-jährige Herschel Grünspan, in der deutschen Botschaft in Paris einen Diplomaten. Propagandaminister Josef Goebbels reagiert im Rundfunk.
Endgültig Schluss jetzt mit dem Märchen vom anständigen Juden. Wir brauchen keine anständigen Juden. Wir haben genug anständige Menschen in Deutschland.
Das Projekt Reichskristallnacht ist geboren.
Entgegen den Meldungen des Westdeutschen Beobachters oder anderer NS-Blätter, es habe sich dabei um spontan ausbrechenden Volkszorn gehandelt, wurde diese Aktion ja geplant bzw. durchaus gesteuert. In Bonn fand die Aktion am helllichten Tag und in aller Öffentlichkeit statt. Organisiert wurde sie in erster Linie von Parteistellen der SA, aber auch den Behörden vor Ort, das heißt vor allem der Polizei, aber auch den Feuerwehrmännern zum Beispiel.
Sagt Kaywan Klaus Münster, wissenschaftlicher Referent beim Landschaftsverband Rheinland.
Und einmal in Gang gesetzt, beteiligte sich dann auch die Bonner Bevölkerung, beispielsweise an den Plünderungen der Geschäfte. Die Aktion selber fand ja tatsächlich erst am 10. November statt, da man sich die Zeit nehmen musste, die Schlägertrupps, die damals in Räuberzivil gekleidet waren, aus dem Umland nach Bonn zu holen.
Wir waren auf der Rheinbrücke und haben da gesehen, wie beide Synagogen, die eine hier und die andere in Beul, brannten. Und die Feuerwehr auf beiden Seiten die Häuser beschützte, aber Synagogen abbranden ließen.
Erinnert sich der älteste Sohn Wilhelm Kahle 1985?
Das war ja ein Gotteshaus für uns. Das war das, was noch passieren musste, um uns wirklich zum Entschluss zu bringen, dass wir was tun mussten.
Wilhelm Kahle tut das, was er für selbstverständlich hält. Er hilft der Nachbarin Emilie Goldstein. Ihr Korsettgeschäft in der Kaiserstraße ist wie 22 weitere jüdische Einzelhandelsläden in Bonn von randalierenden Nazis verwüstet worden.
Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet in dem Laden. Und dann kam ich nach Hause und habe gedacht, dann wollen wir nochmal rumgehen. Und ich wollte eigentlich zeigen, ein bisschen aus, ein bisschen stolz natürlich, was wir getan hatten.
Wir hörten ein scharfes Klopfen und ein Polizist kam herein.
Schreibt Marie Kahle später in ihrem Bericht mit dem Titel »Was hätten Sie getan?«
Er wandte sich uns zu und fragte nach unseren Namen. Ich dachte daran, dass vor einiger Zeit die Frau eines Professors in einem jüdischen Laden angetroffen worden war und dass das schlimme Folgen für sie gehabt hatte. Ihr Name war veröffentlicht worden.
Und genau das passiert. Einige Tage später titelt der Westdeutsche Beobachter:
»Das ist Verrat am Volke. Frau Kahle und ihr Sohn halfen der Jüdin Goldstein bei Aufräumungsarbeiten.«
Marie Kahles Ehemann ruft sofort zu Hause an.
Ich war froh, dass mein Mann wütend war, weil ich wusste, dass die Gestapo unser Gespräch abhörte. Sie sollten wissen, dass der Professor mit meinem Besuch nichts zu tun hatte und vollkommen unschuldig war. Dies war meine einzige Hoffnung für die Familie.
In der folgenden Nacht beginnt der Terror.
Da war ein Auto vorgefahren gegenüber mit 4 Männern. Und die sind ausgestiegen, haben sich aus irgendwas zu schaffen gemacht am Trottoir. Und dann sind sie zur Bahn gegangen, haben die Steine geholt. Und wir haben alle im obersten Stock zusammengestanden und haben gewartet, was passiert.
Berichtet Wilhelm Kahle.
Das ist ein irrsinniger Lärm. Und bei den Marmorfliesen konnte man nicht hören, ob sie schon drin waren oder nicht drin waren.
Handgreiflich werden die 4 Männer nicht. Auf dem Bürgersteig vor dem Haus der Familie Kahle hinterlassen sie eine Botschaft in großen roten Buchstaben.
Hier wohnt ein Volksverräter, Judenfreund.
Der Druck auf die Familie war enorm. Der war spürbar für alle. Die Kinder, die in der Schule angepöbelt werden, verprügelt werden, die aber sowieso schon Außenseiter sind, weil sie nicht in der AJ waren. Dann der Vater, der von seinen Kollegen geschnitten wird.
An der Universität bekommt Professor Kahle Hausverbot. Sohn Wilhelm darf nicht länger Musik studieren. Das Dienstmädchen kündigt. Die morgendliche Milch wird nicht mehr angeliefert. Und die Angst wächst. Es hat sich herumgesprochen, dass seit den Judenpogromen Zehntausende in Konzentrationslager gesperrt worden sind. Wiederholt taucht Marie Kahle in einem Kloster unter, bis sie von der Gestapo, der gefürchteten geheimen Staatspolizei, vorgeladen wird.
Ich blieb allein mit dem SS-Mann. Es war merkwürdig und wie ein Wunder. Dieser Mann war 1934 der Nazi-Blockwart in unserer Straße gewesen. Zu dieser Zeit war er ein armer Mann und einige seiner Kinder krank. Und ich hatte ihm, so gut ich konnte, mit Geld, Kleidern und Büchern geholfen. Als ich sagte, Sie wissen, dass ich jedem helfe, der es nötig hat, wer es auch ist, sagte er, ja, ich weiß. Ich glaube, das war's, weswegen ich dem Folterkeller entgangen bin.
Das ändert aber nichts daran, dass die Familie gesellschaftlich ausgegrenzt bleibt. Ein Kollege ihres Ehemannes, ein überzeugter Nazi, fordert von Marie Kahle, ihre Familie durch Selbstmord zu retten. Er händigt ihr sogar die nötigen Tabletten aus. Doch anstatt diesem Rat zu folgen, denkt Marie Kahle nur noch an eins, an Flucht. Sie reist mit ihrem Sohn Wilhelm zur deutsch-niederländischen Grenze.
Wir haben ja gehört von eigenen und von anderen Leuten, dass die meisten bekannten Persönlichkeiten, sie schnappen an der Grenze, damit keine Aufregung ist im Ort selber.
Zufällig hatte ich in meinem Besitz ein seltenes Abzeichen mit einem Hakenkreuz darauf. Es war eine Ehrung, die kinderreichen Müttern verliehen wurde. Ich hatte festgestellt, dass sogar SS-Männer mich grüßten, wenn ich das Abzeichen am Mantel trug. Vielleicht hat uns das gerettet.
Doch auch nach der Ankunft in London geht das Zittern weiter, bis ihrem Mann und den vier anderen Söhnen ebenfalls die Flucht gelingt. Professor Kahle muss nicht nur sein Haus in der Bonner Kaiserstraße, sondern auch seine wertvolle, 8000 Bände umfassende Bibliothek zurücklassen.
Das Exil war eine schwere und harte Zeit für die Familie, denn Paul Kahle sind, weil er das Land verlassen hat, sämtliche Bezüge gekündigt worden. Also er stand mittellos mit seiner Familie in England. Er hat durch Freunde einige Aufträge erhalten. Er hat also in Bibliotheken gesessen, arabische Handschriften katalogisiert und damit eine Grundlage gehabt, damit die Familie überhaupt existieren konnte.
Doch das war nicht das einzige Problem.
Dazu kamen die Ängste, als der Krieg ausbrach 1939. Da sind die älteren Söhne erstmal in ein Internierungslager gekommen.
Denn für die Engländer sind sie Deutsche, also potenzielle Feinde und Spione. Im Exil schreibt Marie Kahle ihren Bericht über die Judenpogrome und die Folgen für ihre Familie. Ihre Söhne übersetzen den Text ins Englische. Doch kann sie ihren Mann beim ersten Besuch in Bonn 1947 nicht mehr begleiten. Die Vertreibung hat Nerven und Gesundheit zerrüttet. Sigrid Nüberg, Ehefrau des zweitältesten Sohnes Hans, erinnert sich 1997.
Sie war ungeheuer willenskräftig. Wenn sie etwas wollte, dann geschah das auch. Und die Söhne waren ihr sehr, sehr zugetan und haben alles getan, was sie gesagt hat, obwohl sie fast 30 Jahre alt waren. Sie haben wirklich alles für die Mutter getan. Sie hat von ihrem Krankenbett in diesem schrecklichen Zustand, wo sie sehr viel Morphium nehmen musste, um die Schmerzen überhaupt zu ertragen, hat sie die Familie gesteuert.
Marie Kahle stirbt 1948 im Alter von 55 Jahren in Wethurst, Sussex, ohne Bonn wiedergesehen zu haben.
Eine solche Geschichte der Zivilcourage sollte heute durchaus als ein Akt der Opposition bewertet werden.
Sagt der Historiker Kevan Klaus Münster.
Wenn sie unter Widerstand jetzt nur den Umsturz à la Stauffenberg oder politische Fundamentalopposition verstehen möchten, fallen diese Retterwiderstände und Hilfswiderstände, wie wir sie heute nennen, oder stillen Helden, zwangsläufig hinten runter. Mit Blick auf Marie Kahle müssen wir heute aber sagen, dass sie sich mit ihrer Aktion einer ganz zentralen Säule, nämlich der Rassenideologie, widersetzte.
Und was ist aus der Frau geworden, der Marie Kahle und ihr Sohn Wilhelm geholfen haben? Noch einmal der Bonner Historiker Thomas Becker.
Emilie Goldstein ist nach den Geschehnissen von Bonn in die Nähe von Ulm gezogen, zu Verwandten. Und 1942 hat man sie dann verschleppt, und zwar ins KZ. 1944 wurde Emilie Goldstein vom KZ Theresienstadt dann mit einem der letzten Transporte nach Auschwitz gebracht und dort umgebracht.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Marie Kahle, die heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.